Breitband Topic.
Am Montag fand das jüngste Treffen der Bundestags-Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft statt. 17 Bundestagsabgeordnete und 17 Sachverständige diskutieren bereits seit Mai 2010 über Themen wie Netzneutralität, Urheberrecht, Datenschutz und Medienkompetenz.
Das Konzept dieser Kommission setzt aber erstmalig auch auf Bürgerbeteiligung. Als sogenannter 18. Sachverständiger können Interessierte die Arbeit der Kommissionsmitglieder ergänzen. Im Februar dieses Jahres wurde dafür ein spezielles Werkzeug freigeschaltet, Adhocracy.
Ja, und funktioniert die Bürgerbeteiligung und hat die Politik daran überhaupt ein ehrliches Interesse? Darüber sprechen wir jetzt mit Falk Lücke, Technologie- und Politikjournalist aus Berlin. Hallo.
Hallo auch.
Wie sieht denn ja die Beteiligung der Bürger überhaupt bisher aus? Kann man da schon eine Bilanz ziehen?
Also man kann sagen, es gibt jetzt sozusagen die Technik, die ist vorhanden. Beispielsweise am Anfang hatte man ein Forum eingerichtet, das hat nicht so richtig gut funktioniert. Dann hat man ein eigenes System aufgesetzt, eben jenes Adhocracy, was ein bisschen weiter fortgeschritten ist. Das heißt, die Technik ist vorhanden, auch wenn sie nicht ganz perfekt funktioniert. Über 1000 Nutzer haben sich dort angemeldet. Allerdings muss man sagen, die Beiträge, die dort kommen, sind relativ wenige und deren Qualität ist auch tatsächlich relativ überschaubar. Es ist häufig viel Meinung, viel Agitation und wenig wirklich fachlich Neues dabei.
Nun wollte die Enquete-Kommission diese Woche ja Neues zur Beteiligung verkünden. Nach einer turbulenten Sitzung am Montag, bei der auch wichtige Themen vertagt wurden, sagte man auch jetzt Mittwoch eine Pressekonferenz kurzfristig ab. Was war denn da geplant überhaupt?
Also man wollte bei dieser Pressekonferenz eben halt nicht über diese turbulente Sitzung vom Montag diskutieren. Geplant war dafür tatsächlich, dass man dort vorstellt, dass sich jetzt auch Verbände beteiligen können an dieser Online-Plattform Adhocracy und dass es dafür spezielle Zugänge gibt.
Das klingt doch ziemlich nach den üblichen Kommissionsverfahren dann, wo vor allem Lobbygruppen eben großen Einfluss haben. Geht so nicht dieser neue, direkte Ansatz von Bürgerbeteiligung ein bisschen verloren?
Naja, es ist natürlich etwas anderes, wenn man das eher so klassisch macht und jetzt wieder Verbände befragt, was die denn dazu äußern wollen. Andererseits muss man sagen, zum parlamentarischen System gehören auch die Verbände und die organisierten Interessensvertretungen. Und deswegen ist es eigentlich nur konsequent, auch das darin zu machen. Vorher haben teilweise Verbandsmenschen dort als Einzelpersonen Beiträge geleistet und dann drunter geschrieben, dass sie zu einem Verband gehören.
Lassen Sie uns doch mal hören, was die Politiker von dem jetzigen Konzept der Bürgerbeteiligung, besonders im Fall von Adhocracy, halten.
Was wir hier geschaffen haben mit dem Tool Adhocracy, das mag auch sein, dass wir dann irgendwann etwas anderes einsetzen. Das ist ja nicht die einzige Software in diesem Bereich. Aber dass wir einen Dialog geschaffen haben, auch das gibt es in keinem anderen Ausschuss des Deutschen Bundestages. Und ich war zu dem Thema bei der South by Southwest Interactive in Austin gewesen und habe das in einem Panel mal erzählt. Da saßen ja auch viele Politiker aus aller Herren Länder dabei. Die waren höchst erstaunt, wie weit wir in der Bereich der Bürgerbeteiligung hier gehen. Das macht kein anderes Land auf der Erde.
Der FDP-Bundestagsabgeordnete Jimmy Schulz war das, der auch Mitglied in der Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft ist. Ja, wie sieht denn der internationale Vergleich aus, Herr Lücke? Sind wir in Deutschland wirklich schon so weit, wie wir eben gehört haben?
Also es wäre sicherlich aus Sicht gerade der Parlamentarier, die in dieser Kommission sitzen, sehr, sehr wünschenswert, wenn man da tatsächlich die Speerspitze der Bewegung wäre. Es ist tatsächlich so, dass es in vielen Ländern verschiedene Formen von Mitbestimmungsmöglichkeiten gibt. Ganz klassisch offline gibt es ja sehr, sehr viel, zum Beispiel in Brasilien, sehr populär, die sogenannten Bürgerhaushalte, wo sich jeder dran beteiligen kann. Da gibt es inzwischen auch Online-Komponenten von. Das ist ein typisches Beispiel für Partizipation. In Konsultationsverfahren sind ja klassischerweise immer Verbände und Interessengruppen primär vertreten. Aber beispielsweise bei der Europäischen Kommission ist es so, dass die fast alles als Online-Konsultation durchführen. Das heißt, die werfen dann einen Fragebogen auf ihre Website und den können dann und sollen dann auch möglichst viele Verbände und Interessengruppen beantworten. Aber dort wird auch explizit dazu eingeladen, dass auch Einzelpersonen dort ihre Expertise mit abgeben, was dann auch häufig genutzt wird. Beispielsweise Datenschutzrahmenrichtlinie hatte insgesamt 240 Einreichungen, glaube ich. Davon waren so 200 von verschiedenen Verbänden und Institutionen und 40 davon waren von Einzelpersonen. Und alle diese Antworten werden dann halt auch im Internet veröffentlicht.
Ja, was dann das wirklich Neue an der Bürgerbeteiligung bei dieser Enquete-Kommission?
Also das Spannende ist tatsächlich, diese Kommission arbeitet ein wenig parallel zum klassischen Parlamentsbetrieb und sie soll wirklich sozusagen gute Empfehlungen abgeben und die sollen dann später in die Politik einfließen. Das Neue ist, dass man da tatsächlich schon so Texte in der Rohversion, als Beta-Version relativ früh zu Gesicht bekommt und die dann auch kommentieren kann und dort dann sagen kann, nein, das ist aber anders oder das ist falsch und da fehlt auf jeden Fall noch dieser und jene sehr, sehr wichtige Aspekt. Das heißt, so früh in diesen Berichterstellungsprozess einzugreifen, das ist definitiv etwas Neues und Trotzdem ist es natürlich so, dass die Nachvollziehbarkeit dessen, was dann dort von übernommen wurde und so weiter, das ist etwas, was sehr überschaubar ist. Denn ob etwas übernommen wird, das wird in Projektgruppensitzungen erstmal entschieden und die tagen in der Regel nicht öffentlich.
Und genau diese mangelnde Transparenz und Nachvollziehbarkeit, die wird ja auch kritisiert, zum Beispiel von einigen Sachverständigen der Kommission, von Markus Beckedahl zum Beispiel.
Meine Sorge ist, dass zu wenig Transparenz zu wenig Motivation der Bürger führt, tatsächlich mitzumachen, weil die fühlen sich auch irgendwann verarscht und nicht wirklich ernst genommen.
Kann man denn, ja, ist denn eigentlich die Politik, kann man sich vorstellen, dass die überhaupt diesen hohen Grad der Partizipation, dass sie den überhaupt wollen, ist der erwünscht?
Also tatsächlich ist es so, dass man, glaube ich, vielen Politikern nicht absprechen kann, dass sie sich eigentlich wünschen würden, dass mehr verstanden wird, was sie denn dort eigentlich treiben und auch aus welchen Gründen sie so abstimmen und entscheiden, wie sie entscheiden. Das heißt, viele von denen haben auch ein Interesse an Transparenz und Partizipation, allerdings mit Sicherheit nicht alle. Politiker fühlen sich häufig missverstanden, häufig müssen sie ja auch sozusagen Mangelentscheidungen treffen. Einfaches Beispiel sind halt solche Dinge wie der Bürgerhaushalt in Köln zum Beispiel oder Frankfurt gestalten.de. Da gab es immer die Möglichkeit, mit zu entscheiden letzten Endes oder einfach mit dran zu arbeiten, aber halt auch den Mangel mitzuverwalten, will heißen, selber mitzuentscheiden, was jetzt zum Beispiel nicht stattfinden kann, respektive wenn man nur einen Topf hat, dass man sich entscheiden muss, ob man die eine oder die andere Maßnahme dadurch durchführt. Es gibt Beispiele für Bürgerbeteiligung, die sehr, sehr positiv sind. Island zum Beispiel versucht gerade per Crowdsourcing sich eine neue Verfassung zu geben. Crowdsourcing ist das Prinzip, nach dem auch die Wikipedia funktioniert. Jeder kann dazu beitragen, jeder kann darin auch ändern, aber es ist halt nachvollziehbar, was geändert wurde. Und das ist tatsächlich ein sehr, sehr spannender Ansatz. Der geht natürlich auch deutlich über das hinaus, was man jetzt hier bei so einer Enquete-Kommission in dem Sinne hat. Gleichzeitig ist es auch so, dass die ganzen Abgeordneten zum Beispiel auch immer mitlesen, was denn im Internet so geschrieben wird zu dem, was sie dort gerade treiben in der Kommission. Klassischerweise gibt es dazu einen Livestream über die Bundestagswebsite und dann wird auf Twitter zum Beispiel sehr, sehr intensiv diskutiert und dort lesen eigentlich fast alle Mitglieder dieser Kommission selber mit, während sie dort sitzen und eigentlich mit diskutieren sollten. Das ist ein bisschen komisch manchmal, aber dann reagieren sie auch häufig da drin und Scharmützel, die dort in dieser großen Runde ausgetragen werden, dieser 34, die setzen sich dann häufig noch in den nächsten Minuten auf Twitter ein bisschen fort, wo sich dann Sachverständige und Abgeordnete gegenseitig ein wenig bekriegen.
Kann man denn so abschließend so ein Zwischenfazit ziehen? Ist denn jetzt so die Bürgerbeteiligung, wie wir sie bis jetzt in Deutschland haben, übers Internet ein Erfolg oder ein Misserfolg?
Also bislang ist das definitiv noch nicht besonders erfolgreich. Das liegt daran, dass die ganzen Verfahren noch nicht eingeschliffen sind. Die Enquete-Kommission hat sehr gut gezeigt, dass doch viele dieser Prozesse einfach noch sehr, sehr suboptimal sind und dass da noch niemand so richtig den goldenen Weg gefunden hat. Und ich denke, da werden wir noch einiges in der Zukunft sehen, aber der Weg grundsätzlich ist natürlich einer, der sich zu bewähren scheint.
Wo sollte es hingehen, Ihrer Meinung nach? Also was müsste man noch konkret machen, um das direkt auch wirklich zu verbessern?
Also was man ganz klar machen müsste, ist diese transparenteren Prozesse direkt von Anfang an einzuführen. Will heißen, nicht erst nachdem ein Text eigentlich schon irgendwo in der Schublade liegt, dann anzufangen, sondern tatsächlich vorher anzufangen und erst anzuhören, was denn die Fachleute dort draußen zu sagen haben und nicht erstmal mit einem fertigen Text und dann hinterher zu schauen, was könnte man da jetzt noch ändern, was müsste man dafür noch berücksichtigen.
Okay, vielen Dank, Falk Lücke. Politische Partizipation und Bürgerbeteiligung im Netz, das sind natürlich alles absolute Voraussetzungen für eine funktionierende digitale Demokratie. Welches Potenzial das Netz für die Demokratie mit sich bringt, darüber habe ich mit dem Wissenschaftler Thomas Gebel gesprochen, der sich bereits seit Jahren mit Demokratiekonzepten im Netzzeitalter beschäftigt. Wie könnten denn unabhängig von konkreten Themenschwerpunkten Bürgerbeteiligungskonzepte der Zukunft aussehen?
Da gibt es im Prinzip mehrere Möglichkeiten. Man muss dazu sagen, es ist ja nicht so, dass E-Participation nicht schon existieren würde oder dass es nicht schon gute Diskurse dazu gab. Gesetzentwürfe kommen in der Regel aus der Administration und werden dann irgendwo zwischen Gremien und Parteien und zum Schluss dem Bundestag oder dem Landesparlament beschlossen, man kann sie vielleicht mitlesen. Es wäre aber denkbar. Dazu muss ich aber, ich sag mal, diese Dokumente in bestimmten Standards technisch so zur Verfügung stellen, dass wirklich jeder daran mitarbeiten kann. Dass ich die dann über sogenanntes Crowd-Controlling, also Kontrolle durch eine Masse von Usern oder Betroffenen, sozusagen in eine zusätzliche Schleife reinbringe. Selbstverständlich wäre auch denkbar, dass man diese Gesetzestexte in Form von Wikis zur Verfügung stellt und schreiben lässt. Oder ich könnte Ihnen vielleicht auch mal so ein Mehrstufenmodell möglicher Beteiligungsformen andeuten. Stufe 1 wäre für mich, wir haben das in der Diskussion, Bottom-up-Modell, also von unten, genannt. Sie haben soziale Bewegungen, die haben früher Demonstrationen einberufen und die klassische Bürgerinitiative gegründet. Die hat dann Flugblätter verteilt, das war deren Medium. Heute haben sie Möglichkeiten über Portale wie avats.org oder Campact von Greenpeace oder vielen anderen mehr, selbst Kampagnen anzusetzen. Das reicht bis in diese offizielle Form von Online-Petitionen, die ja selbst der Bundestag zur Verfügung steht. Stufe 2 wäre aus meiner Sicht, werden eben formalisierte Formen der Bürgerbeteiligung. Sie hatten in Berlin mal einen Bürgerhaushalt im Stadtbezirk Lichtenberg. Der hat unter anderem auch das Internet genutzt, um diese Diskussion zu entfachen. Also flächendeckende Bürgerhaushalte unter Berücksichtigung des Internets, das wäre für mich schon mal zum Beispiel eine zwar niedrige, aber schon eine relativ gute Stufe von E-Partizipation. So, und dann haben wir sozusagen die Vision gehabt, dass das Ganze noch einen Schritt weiter gehen könnte. Stellen Sie sich vor, wir hätten ein bundesweit etabliertes, offenes, weithin bekanntes Portal, wo ich nicht nur zu Einzelfragen zu bestimmten Phasen oder Zeitpunkten befragt werde, sondern wo ich Agenda setzen kann. Also ich kann Themen setzen, das machen Millionen andere auch. Ich kann andere unterstützen, ich kann ähnlich wie auf Facebook Unterstützergruppen bilden. Ich hätte schon diese intelligenten Bewertungsmechanismen, semantisches Web im Rücken. Dann hätten sie im Grunde genommen so eine Art permanentes E-Consulting. Also die Bürger würden sich mehr und mehr in dem Maße, wie sie sowieso in die Netze hineinwandern, dieses Portal nutzen und sagen, ich bin der Auffassung, wir müssen jetzt ganz dringend das Thema Klimaschutz auf die Agenda hieven. Wenn ich da Millionen Unterstützer bekäme und die mich nochmal wiederum auf Ideen aufmerksam machen, die ich vielleicht übersehen habe. Also das müsste sozusagen die besten Formen irgendwo zwischen Wikis, Twitter, Facebook, existierende Bewertungsmechanismen und vor allen Dingen semantische Verdichtung beinhalten. Dann hätte ich so einen dauerhaften Trendradar sozusagen.
Angenommen, wir hätten die richtigen Werkzeuge dafür, dass sich auch Bürger einbringen können. Nach welchen Kriterien kann man denn theoretisch ja Entscheidungen fällen? Wird denn allein nach der Mehrheit gezählt oder gibt es vielleicht irgendwelche Algorithmen, die eine Relevanz von Entscheidungen errechnen? Wie kann das denn funktionieren?
Wenn 1 Million Leute mitmachen und jeder liefert 1 Million Ideen, also noch keinen Kommentar, dann haben sie eine unglaubliche Flut von Informationen, die sie ja im Sinne von Beteiligung, Entscheidungsfindung bewältigen müssten. Das heißt, sie müssen sozusagen die Ideen verdichten, zum Beispiel zu Clustern, zu Oberthemen. Und diese Bewertungsschleifen, die würde ich kollektive Intelligenz nennen, denn diese Bewertungen müssten intelligenter sein als die 5 Millionen Einzelideen.
Was heißt denn überhaupt diese ganze Entwicklung? Was würde die denn bedeuten für eine politische Führung? Wie müsste die sich verändern?
Es bleibt ja aus meiner Sicht dabei, wir haben sozusagen gewählte Parlamente und die werden die wesentlichen Entscheidungen am Ende auch fällen. Dann können wir natürlich lange darüber diskutieren, ob nicht ein Mehr an Volksentscheiden oder Bürgerentscheiden da weiterhilft. Dann würde eben die letztinstanzliche Entscheidung über einen Bürgerentscheid fällen. So, und dahinter müssen wir dann, finde ich, ins Detail gehen. Also wichtig finde ich vor allem, dass man im Vorfeld von Entscheidungen und vor allen Dingen von solchen, von denen man annehmen darf, dass sie sich nicht einfach mal so glatt übersetzen lassen, dass man dafür entsprechende Beteiligung im Sinne von Mitdiskutieren sorgt. Also Transparenz herstellen in Form von Open Data ist da ganz wichtig, die Möglichkeit zu bieten, dass Leute überhaupt an wichtigen Dingen beteiligt sind. Wenn wir digitale Demokratie in Form oder als Ausdrucksform direkter Demokratie wirklich umfassend umsetzen, das kann ja auch von Nation zu Nation durchaus im Detail anders sein, dann werden wir wahrscheinlich so eine Art Paradigmenwechsel in der Politik haben. Im Moment haben wir einfach die Situation, wir haben jede Menge nicht gewählter Instanzen, sage ich jetzt mal so. Wir haben große Unternehmen, die nicht wesentlich oder nicht unwesentliche Teile der Gesellschaft sozusagen durch ihre Entscheidung mitgestalten. Dann haben wir eine politische Klasse, nennen wir sie ja manchmal auch, die hat selbstverständlich die Legitimation über die Wahlen erreicht. Aber nach der Wahl machen die im Prinzip, wenn ich jetzt sage, was sie wollen, ist das leicht populistisch, das meine ich auch gar nicht. Aber sie agieren erstmal relativ unabhängig von der Bevölkerung. Bestenfalls schielen sie auf die Sonntagsfrage und das finde ich ehrlich gesagt die langweiligste Form von Beteiligung. Einfach zu gucken, oh, meine Werte gehen in den Keller, da habe ich wohl die falschen Themen in der Öffentlichkeit lanciert. Das ist nicht der Punkt. Wenn wir solche differenzierten Formen von Beteiligungsmöglichkeiten hätten, müssten Politiker ständig viel genauer hinhören, welche Themen kommen da eigentlich gerade hoch in diesen diskursiv organisierten Beteiligungsformaten? Was brennt den Leuten wirklich unter den Nägeln? Mein Wunsch wäre ja eben sehr wohl auch, dass wir dafür sogar Tools finden. Wir haben wundervolle digitale grafische Möglichkeiten im Moment zur Verfügung. Stellen Sie sich mal vor, Sie als Stadtplaner wollen nicht nur sozusagen Ihren eigenen Projekten folgen oder den Vorgaben Ihrer jeweiligen Staatssekretäre, sondern wollen am laufenden Meter mitbekommen, wo den Bürgern eigentlich der Schuh drückt. Dann stellen sie meinetwegen eine Karte zur Verfügung, mit oder ohne Google Street View, kommt nicht drauf an. Und die Leute könnten zum Beispiel einzeichnen, an welchen Punkten in der Stadt oder in ihrem Stadtteil oder wo auch immer, ich sag mal, negative Energie entsteht. Das kann ja für die Individuen sehr unterschiedlich sein. Die einen fühlen sich vielleicht von Kriminalität bedroht, die anderen sind mit Verkehrssituationen unzufrieden, die anderen empfinden, dass da ein Bauwerk ist, was einfach sehr unästhetisch ist, und können sozusagen daneben kleine Bemerkungsfelder machen, und andere können auf diese Bemerkungsfelder aufsetzen. Dann müssten Sie natürlich jemanden haben in der Planungsbehörde, der alle paar Tage praktisch die Entwicklung auf diesem Tool verfolgt. Aber Sie wüssten ziemlich genau, an welchen Punkten die Bevölkerung nicht zufrieden ist und welche Art von Verbesserung stattfinden müssten. Und das kriegen Sie ja durch einfache viermal im Jahr, alle 4 Jahre zur Wahl gehen, nicht raus.
Vielen Dank, Thomas Gebel. Apropos Bürgerbeteiligung, Offenheit und Transparenz, da sind die Briten uns mal wieder ein Stück voraus. Im Netz kursiert gerade eine ziemlich aufregende Meldung, was das angeht. Und zwar der britische Premierminister David Cameron hat eine kleine Transparenzrevolution angekündigt. Er will interne Verwaltungsdaten ins Internet stellen. Und die sollen den Service für den Bürger verbessern. Davon sind wir in Deutschland wirklich noch sehr weit entfernt.
Ja, was sollen das für Daten sein? Öffentliche Webdaten, zum Beispiel zu Hausarztpraxen und öffentlichen Krankenhäusern, Gerichtsurteile, Erfolgsquoten von Schulen, Pünktlichkeitsbilanz der Züge, auch für die Deutsche Bahn wäre das interessant, Live-Daten zu Staus, Verkehrsunfällen und so weiter.